Hi, das ist Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Ich bin Sophie Fichtner und bespreche hier Geschichten aus unserer aktuellen Ausgabe mit den AutorInnen. In dieser Woche schauen wir nach einem Jahr schwarz-roter Koalition hinter die Kulissen. Welche Bilanz ziehen MitarbeiterInnen in den Ministerien? Und wir blicken in den Süden der USA, wo die bislang größte Abschiebeaktion der Trump-Regierung stattgefunden hat. Vor einem Jahr hat die schwarz-rote Koalition ihre Arbeit begonnen. Seitdem gab es zahlreiche Sparmaßnahmen, noch mehr Krisen auf der Welt und Friedrich Merz ist extrem unbeliebt. 80% der Deutschen sind unzufrieden mit ihm. Wir haben uns gefragt, wie es auf der Fachebene eigentlich aussieht, in den Ministerien, in den Referaten. Die Taz hat sich deshalb umgehört und darüber spreche ich jetzt mit Christian Jakob. Hi Christian.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du bist Reporter im Ressort Reportage und Recherche und schreibst vor allem über Migrationspolitik, über Menschenrechte und auch über Desinformation. Und du hast gute Kontakte in die Ministerien. Und deshalb haben wir auch mit Menschen in den Ministerien gesprochen, haben versucht, ein bisschen im Hintergrund herauszuhören, wie es ihnen da so geht, wie die Arbeit so läuft. Warum hat uns das in diesem Jahr so besonders interessiert?
Es war in den letzten Monaten ja sehr viel zu lesen, dass da nun der große Kulturkampf im Gange ist, dass sich da schon die Union langsam an die AfD annähert, dass man das in der Regierungspolitik sieht, wo die SPD gar nicht mehr wahrgenommen wird und da sehr viel sozusagen von den Projekten, die das rechte Lager, der rechte Flügel innerhalb der Union sich vorgenommen hat, umgesetzt wird. Und das ist ja rauf und runter berichtet worden, auch zu Recht. Und uns hat jetzt aber interessiert, was sagen eigentlich Fachleute dazu? Wie weit wird das, was man aus so einer vielleicht rationalen, sachgerechten, konservativen Haltung vielleicht an Politik umsetzen würde? Und wie weit wird das auch überlagert oder überformt von Kulturkampf? Ist das so? Sagen Menschen, die über Jahre sozusagen in Behörden und in Ministerien sich mit diesen Themen befasst haben, ja, da hat sich jetzt qualitativ was geändert, da ist jetzt ein anderer Wind, der weht und da kommen jetzt zunehmend, sagen wir mal, ideologische Färbungen in das Regierungshandeln rein, die wir vielleicht so vorher nicht kannten. Das war jedenfalls unsere Vermutung, nachdem wir auch die Berichterstattung in den letzten Monaten so verfolgt haben. Und wir wollten jetzt von Leuten, die es nicht von außen bewerten, sondern von innen heraus wissen, wovon sie reden, wollten wir ihre Meinung hören. Ist das so?
Sieht ja von außen betrachtet jetzt auch erstmal ziemlich finster aus. Die aktuellen Umfragewerte, die AfD hat 27%, wenn jetzt morgen gewählt werden würde, die Union bekäme nur 22, liegt also 5 Prozentpunkte dahinter. Das ist schon erstmal ziemlich schockierend.
Ja, in der Tat, vor allem auch, weil Merz ja immer angetreten ist mit der Behauptung, er halbiert die AfD. Fakt ist, seine Union kommt heute auf 22%. Das sind 11% weniger als das schlechteste Ergebnis von Merkel. Die Union hatte unter Merkel häufig doppelt so viel wie jetzt. Bei der AfD ist es natürlich umgekehrt, die ist auf einem Allzeithoch. Und die Frage ist natürlich, woher kommt das und inwieweit muss man da sagen, dass Merz versucht, durch eine, sagen wir mal, betont konservative Linie, da dieses Klientel zu bedienen, das offensichtlich die AfD wählt, scheitert.
Im Nachhinein hat man dann manchmal das Gefühl, wenn man jetzt an die GroKo, an die vorherige denkt oder an die Ampel, die wurden auch immer viel kritisiert. Vielleicht gehört es auch so ein bisschen dazu, dass jetzt auch über die Regierung gerade sehr viel gemeckert wird, die Umfragewerte sehr schlecht sind. Im Nachhinein wünschen wir uns dann doch oder wünschen sich viele Merkel zurück. Die Ampel wird sich zurückgewünscht, wenn man sich die jetzige Regierung anguckt. Nachdem du jetzt mit der Fachebene gesprochen hast, hast du den Eindruck, das könnte auch so sein, dass wir in 3 Jahren sagen, vielleicht, okay, es ist alles gar nicht so schlimm?
Also es ist, glaube ich, schon so, dass es sowas wie einen Amtsmalus gibt. Also man erinnert sich an die Ampelzeit, da wurde an der Ampel auch kein gutes Haar gelassen. Das war alles klar, also das ist die absolute Katastrophenregierung. Die muss auf jeden Fall weg, schlimmer geht's nicht. Scholz ist der Totalversager. Über Merkel ist zeitweise auch so gesprochen worden. Und sozusagen als die Ampel dann weg war, hat man dann so ein bisschen geguckt und gesagt, naja, irgendwie haben sie doch relativ viele Projekte dann irgendwie durchbekommen und so weiter. Ich glaube, dass jetzt die Situation schon objektiv eine andere ist. Also diese Umfragewerte sind wirklich auch im historischen Vergleich extrem schlecht. Das ist nicht wegzudiskutieren. Die Rahmenbedingungen sind schwierig, die waren aber für die Ampel auch schon schwierig. Und muss schon sagen, dass diese Konstellation, der große Druck auf das konservative Lager von der rechtsextremen Konkurrenz der AfD, die extreme Schwäche der SPD, die es irgendwie gar nicht schafft, in dieser großen Koalition irgendwie ein sozialpolitisches Profil aufzuzeigen, dass das insgesamt doch eine sehr fatale Mischung ist, die sich dann auch auf die öffentliche Wahrnehmung ganz schlecht auswirkt. Es ist jetzt in diesen Tagen, sind so Papiere zum Jahrestag der Vereidigung verbreitet worden von der Bundesregierung. Wenn man die liest, fragt man sich so ein bisschen irgendwie, wovon sprechen die und wovon reden wir eigentlich? Also da ist dann die Rede davon, dass aus Wirtschaft wieder Wachstum gemacht wurde, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt wurde, dass Migration und Sicherheit richtungsweisende Entscheidungen auf den Weg gebracht worden sind. Sofortprogramme hier, Bauturbo, Modernisierungsagenda. Da wird dann sozusagen ein Score gemacht, wie viel Gesetzgebungsverfahren haben Sie jetzt geschafft in dem einen Jahr im Vergleich zur Ampel. Also die Bilanz klingt da irgendwie natürlich top so in der Regierungskommunikation. Der Gegensatz zu der öffentlichen Wahrnehmung ist also sehr, sehr deutlich und ne, wie gesagt, wir wollten halt wissen, was sagen Leute aus dem Regierungsapparat. Da haben wir dann versucht, in verschiedenen Ministerien so reinzuhören, mag jemand was sagen, und was sehr auffällig war, die meisten, die wir gefragt haben, haben gesagt, es ist wirklich nicht gut, wie es läuft, und wir wollen aber nichts sagen. Also es war sowieso klar, also
alle haben Schiss.
Alle hatten Schiss, in der Tat. Also es war sowieso klar, dass wir alle anonymisieren, dass sowieso keiner was sagen würde, wenn es nicht anonym wird. Aber auch da haben dann die allermeisten entweder von vornherein gesagt, können wir nicht machen. Also die Stimmung ist gerade so, da wird geguckt, von wem das kommen könnte, und das fällt uns auf die Füße. Das würden wir sagen, ist schon ein Stimmungswechsel zu früheren Zeiten. Also da waren die Hemmungen auch öffentlich irgendwie sich zu äußern nicht so groß. Wir haben es dann auch gesehen, auch bei denen, die erst gesagt haben, okay, wir sagen euch was, ihr könnt es aufschreiben, wir machen es anonym. Die haben zum größten Teil wieder zurückgezogen. Also am Ende sind nicht viele übergeblieben, die wir jetzt drucken können. Aber der Tenor war in der Regel schon, da ist ein, also zum Teil war die Rede von Stillstand, zum Teil ist auch die Rede von einer mutwilligen Abwicklung von Dingen, die für sinnvoll gehalten werden von eben diesen Fachleuten, mit denen wir gesprochen haben, die da im Gange ist aus, ich sag mal, sachfremden Gründen, die zum Teil mit Ideologie zu tun haben, zum Teil aber auch mit dieser Notwendigkeit, da irgendwie gegenüber der AfD zu versuchen, rechtes Profil irgendwie zu gewinnen. Das spielt da auch eine Rolle, vor allem bei Themen wie Klimaschutz, aber auch Integration oder politischer Bildung oder so. Und das Zeugnis war nicht gut, sagen wir es so.
Dann wagen wir jetzt mal den Deep Dive. Mit wem hast du denn genau gesprochen? Also mit wem genau, das dürfen wir ja nicht sagen.
Das sagen wir nicht.
Aber in welchem Ministerium und was wurde dir da erzählt?
Also beispielsweise das Wirtschaftsministerium von Katharina Reiche, da ist ja auch sehr viel schon drüber geschrieben worden, dass da mit sozusagen viel Nachdruck die Fortschritte, die es in den vergangenen Jahren bei der Klima- und Energiepolitik gegeben hat, dass die zum Teil wieder rückgängig gemacht werden, dass da sehr stark die Handschrift der Gasindustrie zu lesen ist. Und das war auch der Tenor des Menschen, mit dem ich da gesprochen habe. Der sagt, er ist seit sehr vielen Jahren ein sozusagen Beobachter dieses Politikfeldes aus dem Inneren heraus. Und sein für mich entscheidender Satz war, seit 1990 eigentlich haben wir einen Konsens. Wir wollen Klimaschutz, der ist wichtig. Es muss in die Richtung viel getan werden, und von Regierung zu Regierung ist das sozusagen unterschiedlich umgesetzt worden, aber er sagte, so grosso modo war klar, es muss dahin gehen, dass wir zu den Erneuerbaren kommen, die Emissionen müssen runter und dieser Umbau muss sozusagen mit großem Nachdruck vorangebracht werden. Ob das dann immer so war, wie man sich das von ökologisch bewegter Seite gewünscht hätte, ist eine andere Frage, aber erstmal war das so Konsens, der war über die Parteiengrenzen hinweg da, das sei nun anders. Er sagte, dass der große qualitative Unterschied ist, die Mehrheit derer, die da jetzt ja an der sozusagen die Entscheidung treffen, haben diesen Konsens aufgekündigt. Die sagen nicht, dass Klimaschutz das primäre Ziel ist, sondern dass Wirtschaftswachstum da jetzt das Primat heißt und der Klimaschutz dahinter zurückzutreten hat.
Schon ein krasser Backlash.
Ja, genau. Also er hat das so in verschiedenen Politikfeldern oder auch Maßnahmen aufgezeigt. Also dass dann gesagt wird, na, die Energiepreise sind zu hoch, die müssen runter und dass es so teuer ist hier, das liegt an der verfehlten Klimapolitik der vergangenen Jahre. Und faktisch ist es aber so, dass an keiner Stelle zeigen lässt, dass der behauptete Effekt, die Leute sollen weniger für ihre Energie zahlen, dass der kommen wird, sondern dass da also mit Ideologie auch vorgegangen wird und die Preise eher weiter nach oben gehen werden. Und eigentlich, wenn man in die Welt schaut, ist ja die globale Dynamik die, dass die Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren eigentlich in vielen Teilen der Welt sich verstärkt. Also da ist sehr viel Dynamik gerade eben drin. Und Deutschland verlässt diesen Pfad aber. Also sozusagen die Geschwindigkeit, mit der hier auch die Emissionen zurückgehen, die wird ganz erheblich ausgebremst.
Hast du mit noch jemandem gesprochen?
Ich habe mit mehreren gesprochen, aber leider haben die dann am Ende gesagt, können wir nicht machen. Geht irgendwie nicht. Der Tenor war in vielen Fällen so, die Freiheit, die den mittleren Ebenen innerhalb der Ministerien gelassen wird, die ist doch stark zurückgefahren worden. Also es wird dirigistischer regiert, es wird stärker interveniert. Autonomie, die es für bestimmte Politikbereiche gegeben hat, die wird beschnitten. Und es wird sozusagen deutlich mehr versucht, sozusagen top-down durchzusetzen, bis hin dazu, dass einzelne Projekte, die man so nicht mehr will, dass es die dann auch nicht mehr geben soll. Und da war so der Tenor. Früher hat man auch der Fachebene dann größere Freiheiten gelassen, hat Dinge auch eher nochmal stehen lassen können, wo jetzt schneller versucht wird, alles so an die Kandare zu nehmen.
Ich habe ja auch noch mit einer Person gesprochen, und zwar aus dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, wie es jetzt heißt. Da habe ich auch gehört von der Person, dass ernährungspolitisch praktisch Stillstand herrscht. Es werden keine neuen Projekte angekündigt, sondern nur Vorhaben, die es schon gab von der vorherigen Regierung, wo Gelder schon genehmigt wurden, die laufen eben weiter. Die Person hat auch gesagt, dass der Ernährungsetat zwar sehr klein ist, 25 Millionen Euro sind das, und der wurde dann nochmal um 25% gekürzt, aber daran liegt das gar nicht so unbedingt, habe ich gehört, sondern die Person hat gesagt, dass die Union eigentlich gar kein Interesse für Veränderung hat, ist in dem Haus, deshalb auch irgendwie keine Ambitionen mehr gebe. Und es fand ich sehr krass zu hören, irgendwie, dass für die Union Ernährung eher so eine Privatsache ist, ein Frauenthema, und das gehört eben in den Haushalt, das gehört nicht in die Politik. Aber eigentlich betrifft dieses Fachgebiet Ernährung ja uns alle. Das gibt einen riesen gesundheitlichen Aspekt. Wir haben ein Problem, dass Krankheiten wie Adipositas und Diabetes immer mehr werden. Auch Ernährungsarmut ist eigentlich ein Riesenthema, ein großes Problem, was angegangen werden müsste. Und Ernährung wirkt sich auch total aufs Klima aus. Wie wir uns ernähren, das spiegelt sich da halt wieder. Es ist aber leider so, hat diese Person mir gesagt, dass wissenschaftliche Studien von der Union total verharmlost werden würden oder totgeschwiegen werden und sich stattdessen auf die Aussagen der Lebensmittelindustrie verlassen wird. Das fand ich irgendwie schon ziemlich erdrückend. Ein Beispiel kann ich jetzt auch nochmal, da kann ich näher drauf eingehen. Das war zum Beispiel die Proteinstrategie, von der habe ich so genau vorher auch noch nicht gehört. Das war auch ein Projekt, was jetzt liegen gelassen wird. Da geht es im Kern darum, dass wir mehr pflanzliche Proteine in unsere tägliche Ernährung integrieren sollten, weil sich das ja auch gerade tierische Proteine zu sich zu nehmen sehr stark auf den Klimawandel auswirkt. Und eigentlich ist es auch noch so, dass durch den Klimawandel hier viel besser Kichererbsen oder Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse, bald wohl auch Mandeln angebaut werden könnten. Aber da gibt es irgendwie auch keine Ambition mehr, dass dieser Anbau dieser Sorten unterstützt wird. Genau, mir wurde gesagt, da passiert fast nichts, obwohl wir da eigentlich wohl schon mal auf einem besseren Weg waren. Und was die Person, mit der ich gesprochen habe, dann auch sehr aufgeregt hat, ist, dass der Minister Alois Rainer stattdessen immer wieder betont, dass Fleisch für ihn zu einer ausgewogenen Ernährung gehört, was man ja erstmal so sagen kann, aber er ordnet das auch gar nicht ein. Also es gibt eigentlich da Empfehlungen, 300 Gramm Fleisch und Wurst in einer Woche, aber so Angaben würde man von ihm nie hören. Und das hat diese Person schon sehr angefasst auch. Und dann hatte ich das Gefühl danach, wir waren schon mal so viel weiter als Gesellschaft. Und das ist dann schon wieder Kulturkampf, ein Stück weit.
Also, dass wir schon mal auf einem besseren Weg waren, das habe ich sinngemäß auch häufig gehört. Also es wurde oft darauf verwiesen, dass so über die Jahre in vielen Feldern, auf denen jetzt zum Beispiel soziale Bewegungen versucht haben, Einfluss zu nehmen, dass da über die Parteigrenzen hinweg so bestimmte Dinge sich durchgesetzt haben, zum Beispiel das mit dem Klimaschutz, aber eben auch bestimmte Fragen bei Themen wie Integration oder auch politischer Bildung oder auch Landwirtschaft, Demokratieförderung. Und dass da jetzt schon so eine Lust an der Disruption da ist zu sagen, also nee, das machen wir jetzt anders. Und dass da so eine gewisse, ich sag mal, parteiübergreifende Sachorientierung oder Rationalität ein Stück weit unter die Räder kommt und dass das kein gutes Zeichen ist.
Ich bin gespannt, wie wir in 3 Jahren dann auf diese Regierung gucken, wenn sie vorbei ist, wenn sie nicht vorher auch platzt. An dieser Stelle habe ich noch einen Umschlag, den ich dir gerne überreichen möchte.
Ich bin gespannt.
Das Ding der Woche.
Und zwar das Ding der Woche, das immer von unserem Gesellschaftsressort vorbereitet wird.
Das Ding der Woche ist der Döner.
Hast du eine Idee, warum?
Nee.
Und zwar ist ein Video viral gegangen, in dem eine Söder. Nonne...
Nein.
Stimmt, okay. Stimmt. Markus Söder hat auch immer gerne online Sachen gegessen. Aber es geht hier um Schwester Irmgard. Sie ist eine Nonne und 92 Jahre und hat jetzt zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Döner gegessen. Über 8 Millionen Menschen haben sich dieses Video angeguckt und das ist irgendwie ganz süß, wie sie das isst und es schmeckt ihr irgendwie total gut und sie vergisst dann auch, sie wird dann gefragt, wie alt sie ist und dann sagt sie 82 und dann wird sie korrigiert, dass sie eigentlich 92 ist. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Gag.
Das müsste dem Landwirtschaftsminister doch gefallen.
Stimmt. Christian, ich danke dir, dass du da warst und mit uns über deine Recherche gesprochen hast.
Ja, vielen Dank.
Bis bald.
Tschüss.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/genossenschaft.
In einem Hyundai-Werk in Ellabelle im Süden der USA sollten Koreaner den Arbeitern beibringen, wie man Elektroautos baut. Dann startete die Trump-Regierung ihre bislang größte Abschiebeaktion. 475 Menschen wurden in der Fabrik verhaftet, 316 davon kamen aus Südkorea. Die Razzia der Einwanderungsbehörde ICE liegt mittlerweile 6 Monate zurück. Und Marina Klimczuk ist freie Journalistin und war für die Taz vor Ort und hat sich da umgehört. Hallo Marina, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Susi, ich freue mich auch sehr.
Was ist da am 4. September 2025 in Ellabelle passiert?
Das war im Prinzip die größte Razzia von ICE, dem Heimatschutzministerium, an einem einzelnen Einsatzort in der Geschichte der Behörde ICE. Es kamen mit Hubschraubern und gepanzerten Fahrzeugen Beamte von ICE, vom FBI und auch der Polizei, stürmten das Werksgelände der Fabrik und nahmen eben 475 Menschen fest. Diese Menschen, viele von denen arbeiteten für Subunternehmer von Hyundai beziehungsweise sein Joint Venture Partner LG Energy Solutions. Und das war wahnsinnig traumatisch für diejenigen, die vor Ort waren und löste einen diplomatischen Eklat aus zwischen Südkorea und den USA.
Wie hat denn Südkorea auf diese Aktion reagiert? Das waren ja auch Menschen, die eigentlich nah an Aufenthaltsstatus hatten, teilweise in den USA, oder?
Naja, da gibt es gegensätzliche Darstellungen von dieser Geschichte, weil der Sprecher von ICE sagte, dass es eine monatelang recherchierte und vorbereitete Razzia war, wo man Beweise gesammelt hatte und Akten durchgesehen hatte. Allerdings sagte der Anwalt Charles Cook aus Atlanta, der viele von diesen Südkoreanern vertreten hat, dass die meisten dieser Menschen niemals hätten festgenommen werden dürfen, weil ihre Visa doch gültig waren, auch zum Arbeiten. Der diplomatische Eklat sah so aus, dass ein paar Tage nach der Razzia ein Charterflug gesendet wurde von Südkorea, um die Menschen nach Hause zu bringen. Der Präsident Lee Jae-myung sprach von einem verstörenden Vorfall, der eine abschreckende Wirkung auf zukünftige Investitionen in den USA haben könnte. Und das Bizarre an der ganzen Situation war, dass eben ein paar Tage zuvor erst der südkoreanische Präsident neben Donald Trump gestanden hatte und man für ein bilaterales Handelsabkommen geworben hatte zusammen. Die wollten 350 Milliarden Dollar investieren und damit südkoreanischen Firmen ihre Expansion in den USA erleichtern. Und die Reaktion Südkoreas war erstmal nach der Festnahme, der Präsident sagte, südkoreanische Unternehmen kämen nicht umhin, sich zu fragen, ob die Errichtung einer Fabrik in den USA die potenziellen Risiken wert sei. Aber jetzt, vergangenen Monat im März, verabschiedete das Parlament Südkoreas das Abkommen doch noch.
Okay, und du hast dann ja mit Adam gesprochen, einem Fabrikarbeiter da vor Ort. Wie hat er diese Razzia wahrgenommen?
Ich bin dann erstmal nach Ellabelle gefahren. Ich habe ein Taxi genommen und muss ich das vorstellen, das liegt wirklich mitten im Nirgendwo. Also selbst ich wollte unbedingt in dieses Restaurant Rooster Barn, von dem ich gelesen hatte. Und die Taxifahrerin konnte das nicht finden, selbst auf Google Maps. Das ist wirklich absolut ländliches Gebiet. Und dann habe ich eben im Restaurant schließlich Adam getroffen, hatte auch Glück, weil der alles an dem Tag miterlebt hatte. Meinte, Tag fing ganz normal an. Plötzlich hörte er Schreie, ICE is here, also eben die Abschiebebehörde, ICE is here. Und es stand, er hat überhaupt nicht die Panik verstanden, er hat gar nichts verstanden. Irgendwann sah er eine Beamtin, wie sie auf dem Gang stand und schrie, alle sollen das Gebäude sofort verlassen. Und dann haben sie stundenlang ihre Ausweise kontrolliert, von allen, auch seinen. Und er wusste aber sofort, ihm wird eigentlich nichts passieren. Er ist in der Gegend geboren und aufgewachsen, machte sich aber Sorgen um seine Kollegen. Und tatsächlich zwei Südkoreaner aus seinem Team hat er an diesem Tag zum letzten Mal gesehen. Er meint, er hatte nicht ihr Instagram, er hatte nicht ihre Telefonnummer. Er weiß bis heute nicht, was mit ihnen passiert ist. Und er hat nur gesehen, wie die Beamten ihnen Fußfesseln angelegt haben. Und danach rief die Leitung, die Fabrikleitung, sie zusammen, alle, und sagte, es gibt ein Problem mit Südkorea. Das werde gerade gelöst, aber niemand müsse sich Sorgen machen um seinen Arbeitsplatz. Sie seien dran, das alles zu, alle Schwierigkeiten zu beheben. Er hat eben auch erzählt, dass die meisten Leute eigentlich mit sich selbst und den Sorgen um die eigene Arbeit beschäftigt waren. Also es hat sich die Solidarität unter den Arbeitern ist eher ja zwischen den Gruppen nicht so groß, weil es so international ist, dass viele auch kein Englisch können und dass man eher unter sich bleibt und in der Sprache, in der man sich, in seiner Muttersprache.
Okay. Ich war jetzt noch nie da, du warst vor Ort. Wie können wir uns denn jetzt das sonst so vorstellen? Das ist sehr abgelegen, sehr ländlich, hast du gesagt, da in Alabel. Trotzdem ist ja Savannah um die Ecke. Wie ist die Region auch politisch geprägt?
Georgia ist ein Swing State, hat auch schon mal für Obama gestimmt, aber Alabel liegt im Bryan County Bezirk und die haben 2024 mit fast 70% Donald Trump gewählt. Also überwiegend republikanisch, überwiegend weiß. Schwarze machen nur ungefähr 15% der Einwohner aus und aber auch in den vergangenen Jahren sehr viele AsiatInnen und vor allem Südkoreaner, die sich da angesiedelt haben, Restaurants eröffnet haben, Kirchen eröffnet haben, Gemeindezentren, und das kam nicht bei.
Wegen Hyundai oder?
Ja, wegen Hyundai. Also Georgia hatte historisch hat Georgia eine der größten südkoreanischen Communities, vor allem in der Hauptstadt Atlanta. Aber wegen Hyundai eben genau in dieser Gegend um Alabel, Savannah, Fuller und so weiter. Und Savannah ist dann wiederum demokratisch geprägt, aber ein demokratisch geprägtes Savannah muss man sich natürlich vollkommen anders vorstellen als ein demokratisch geprägtes New York. Weil Savannah ist ein 150.000 Einwohnerstädtchen, wo sehr touristisch geprägt, viele Millionen Touristen kommen jedes Jahr nach Savannah, ungefähr Einwohner sind ungefähr Hälfte schwarz, Hälfte weiß. Ja, ich glaube, man tut sehr viel, um einfach friedlich nebeneinander, miteinander zu leben, zu existieren. Weil jeder hat in seiner Familie Menschen, die vielleicht sowohl Trump als auch Demokraten gewählt haben. Und viele Familien sprechen schon nicht miteinander. Es ist ganz schwierig, 2026 noch über Politik zu sprechen. Und man hat einfach diesen Weg gewählt, dass man, wenn man im Leben des anderen bleiben möchte, dass man so einen stillschweigenden Konsens hat, nicht über diese Themen zu sprechen, auch wenn man ganz genau weiß, wo der Mensch vor dir steht politisch.
Ja, dass es sehr schwierig ist, mit Menschen über Politik zu reden, hast du dann auch gemerkt, als du in einem Hotelrestaurant da warst, dem, wie hieß das, 1790 Inn? Ist das der richtige Name?
Ja.
Auf jeden Fall hast du da versucht, mit Leuten an der Bar zu sprechen, oder?
Ja, genau. Savannah ist ja, hat ja auch einen großen Ruf als Gruselstadt. Und das 1790 Inn ist, das heißt Inn Spuken. Es kommen ganz viele Touristen aus den ganzen USA hin, weil es dort ein Geisterzimmer gibt, wo angeblich ein Geist lebt. Und diese Bar ist aber sowas wie, also es teilt sich in Touristen und Einheimische auf und die Einheimische kommen, also es ist das älteste in der Stadt und die kommen schon immer. Also das sind wirklich eingeschworene Banden. Alle kennen einander und die, die neu dazugekommen sind, die sind halt jetzt auch da. Es ziehen auch gerade sehr, sehr viele Menschen nach Saverna, weil sie sich andernorts einfach keine Wohnungen mehr leisten können, keine Häuser. Also man trifft Leute von überall her, aus New York, aus Denver, aus Kalifornien, aus Florida. Ja, und ich habe ein paar Nachmittage und Abende an der Bar verbracht in diesem Hotel. Und das war sehr spannend. Es ist auch so ein bisschen zwiegespalten. Sie sagen, man redet nicht über Politik. Alle wollen, everyone just wants to have a good time. Es wird wahnsinnig viel getrunken. Savannah ist auch einer der Orte, wo man draußen mit Plastikbechern legal trinken darf in den USA. Also viele kommen extra für diesen Sauftourismus. Ist aber auch einfach normalisiert, sehr, sehr viel zu trinken. Und man trinkt gemeinsam. Also man will nicht diese Trennlinie ziehen zwischen, ah ja, der ist auf der Feindesseite, Republikaner, der, mit dem trinke ich nicht. Ja, und man redet übereinander politisch. Ja, und der wählt Trump und auch der Irankrieg wurde kaum erwähnt. Man muss dazu sagen, als ich da war, war der Irankrieg noch nicht so lange. Also die Benzinpreise waren noch nicht so spürbar jetzt. Aber es spielte alles politisch einfach nicht so eine große Rolle. Also man redet sehr viel über Geld, man redet sehr viel über Mietpreise, über irgendwelche Investitionen, über Steuern. Aber es geht immer ins Private eher als ins größere Politische.
Und du hast ja auch versucht, sie dann zu dieser Razzia zu befragen in der Fabrik. Wie waren da so die Meinungen? Ich meine, da wurden wahnsinnig viele Menschen einfach aus dem Nichts festgenommen.
Ja, das fand ich auch wirklich interessant. Ich war im März da. Die Razzia hatte sich Anfang September ereignet. Und es hatte für mich ein Gefühl von, das liegt wahnsinnig lange zurück für die Menschen. Man hatte noch nie einen Bezug dazu, zu dem, was da vorgefallen ist. Und ich habe einfach auch ein bisschen Desinteresse und einen Mangel an Wissen erlebt. Also einige haben gesagt, ja, die waren ja illegal da, da musste so passieren. Oder einer hat gesagt, ja, da muss man schon aufpassen, dass man immer die korrekten Dokumente hat. Das muss ich ja auch als Amerikaner, wenn ich irgendwohin verreise. Ein Bauarbeiter hat gesagt, ja, der hat eine eigene Baufirma, hat gesagt, ja, das weiß man nie so genau. Die haben oft die falschen Sozialversicherungsnummern. Das lässt sich ganz schwer kontrollieren. Er hat auch das Problem mit seinen Angestellten über diese Zeitarbeitsfirmen. Also von keinem habe ich so richtig eine Empörung oder einen Schock gespürt. Und der Bartender in dem Hotel hat gesagt, er ist in dieser Gegend aufgewachsen. Es war ein Prestigeprojekt. Er hat selbst den Gouverneur von Georgia erlebt, wie der geprahlt hat richtig, dass dieses Projekt Arbeitsplätze in die Gegend bringen soll. Man war da wahnsinnig stolz drauf. Und irgendwann schlug die Stimmung um. Man merkte, die ganzen Koreaner ziehen jetzt in die Gegend und auch der Austausch zwischen Hyundai und der einheimischen Bevölkerung lief anscheinend auch nicht so gut. Es fühlte sich alles sehr intransparent an. Wie bewirbt man sich auf diese Arbeitsplätze? Was passiert da jetzt eigentlich genau? Und dann fragte man sich, ja, und jetzt kommen die ganzen Migranten und nehmen uns die Jobs weg. Das war ein bisschen so die Auffassung. Und der Bartender sagte, ja, man darf nicht so dogmatisch sein, man sollte immer einen Mittelweg finden. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie sieht denn so ein Mittelweg aus zwischen es stürmen hunderte Polizisten ein Werksgelände und verhaften Leute? Wo ist da der Mittelweg? Und dann war er auch überfragt und wusste auch nicht so richtig.
Eine Frau hat sogar gelacht, als du sie nach der Razzia gefragt hast, oder? Das hast du geschrieben.
Ja, also die war da zum Abendessen da und selbst Migrantin und auch offensichtlich aus Indien stammt. Also und ich habe sie angesprochen und dann hat sie das so lustig gefunden, weil die Lokalpresse über einige Leute berichtet hatte, die versucht hatten, in einen Abwasserpool zu springen. Beziehungsweise sie waren in diesen Pool gesprungen, wurden natürlich, um sich zu retten, wurden natürlich trotzdem erwischt und festgenommen.
Sie wollten da untertauchen, dass man sie nicht sieht, oder?
Genau. Genau. Und sie fand das alles wahnsinnig komisch und hat sich dann im gleichen Moment entschuldigt dafür, dass sie das so lustig findet.
Eigentlich ist es ja also total schrecklich, dass Menschen dann solche Angst haben und ihr Instinkt ist zu fliehen und da in eine Abwassergrube zu springen, ne? Aber ein halbes Jahr später wird dann darüber gelacht.
Ja, also mich hat es auch, ich kann auch nicht sagen, dass es irgendwie systematisch war, dass ich rumgegangen bin und alle darüber gelacht haben. Mein Eindruck war eher, dass man sehr wenig weiß und sich auch wenig interessiert, weil es nicht einen selbst betrifft. Also ich hatte viele dieser Gespräche, wie auch mit ihr. Sie wusste nicht so viel darüber. Sie wusste auch nicht, obwohl sie aus Savannah ist, wo ich mehr Infos bekommen könnte, wen ich fragen könnte. Das ist, man wusste nur so am Rande, ah ja, da war irgendwas. Und mein Eindruck war, dass man es nicht als wichtig befand, sich näher damit auseinanderzusetzen. Sie sagte nur, sie glaubt nicht, dass es sie in Gefahr schwebt, weil Savannah, die Stadt, alles dafür tun wird, ihren guten Ruf als Touristenstadt zu bewahren und dieses Prestigeprojekt, das, also der Stand, was da passiert ist, die Razzia, das stand der Region nicht gut zu Gesicht und deshalb will man das lieber totschweigen. Also ich fand diese Lücke tatsächlich verblüffend zwischen dem, was da, die News, die durch die ganze Welt gegangen sind und dieser absoluten Ignoranz und Schweigen, das ich vor Ort erlebt habe. Ich war selbst ein bisschen verwundert.
Also hattest du den Eindruck, die Menschen würden diese Abschiebeaktion da am liebsten vergessen?
Ein Stück weit schon. Naja, man weiß ja auch nicht, wenn man mit 15 Menschen redet und man weiß natürlich nicht, wie repräsentativ das alles ist, ne?
Das stimmt.
Ich kann ja immer nur mit so vielen Menschen sprechen, aber ja, das war mein Eindruck.
Marina, ich danke dir sehr, dass du uns das geschildert hast, was du da erlebt hast. Und ich finde es immer sehr spannend, was du berichtest von deinen Recherchereisen. Bis bald.
Vielen Dank dir auch. Ciao, ciao.
Das war Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns mögt, teilt unseren Podcast gerne mit Freunden und Familie. Und ich sage an dieser Stelle noch Danke an Daniel Fromm für den Schnitt und Eva Lotte Andrea für die Produktion. Die Taz hat online übrigens keine Paywall, falls ihr es noch nicht wisst. Stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahlig. Der Link dazu steht in den Shownotes. Bis bald. Panik, dass es irgendwann nicht läuft, aber es läuft, ne? Man sieht so schlecht, okay.
Ja, es läuft.
Sehr gut. Seitdem gab es zahlreiche Spaßmaßnahmen, leider nicht so. Ich glaube, jetzt war unsere Verbindung kurz weg.